und des Heiligen Geistes. Ich grüße Sie alle sehr herzlich an diesem strahlenden Festtag. Solche von auswärts, besonders unseren Chor, der Concordia College Choir aus Edmonton, Alberta, Kanada, die weisteste Anreise hatten. Seien Sie alle herzlich willkommen und lassen Sie uns gemeinsam hinaufschauen, suchen, was droben ist, wo Jesus Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes. Amen. Und nun beten wir im Wechsel 145. Psalm 145, nicht wie hier angeschlagen ist. Psalm 145. Ich will dich erheben, mein Gott, du König. Es sollen dir danken, Herr, alle deine Werke. Und die Ehre deines Königtums rühmen. Aller Augen warten auf dich. Du tust deine Hand auf. Der Herr ist gerecht in allen seinen Wegen. Der Herr ist nahe allen, die ihn anrufen. Wir wollen stille werden. Herr, wir loben dich und wir preisen dich und wir beten dich an und wir danken dir, dass du nun alle Macht hast wie Gott. Dir befehlen wir jetzt diesen Gottesdienst an. Schenk uns einen Blick nach oben und zu dir. Amen. Wir beten nach dem ersten Chorstück, sprechen wir miteinander das Bekenntnis unseres Glaubens. Wir wollen Jesus Christus herrscht als König. Und nun singen wir das Hauptlied. Zum heutigen Himmelfahrtsfest lesen wir den Text aus dem Alten Testament, und zwar im Königebuch, im 8. Kapitel, heißt es bei der Einweihung des Tempels: Salomo trat vor den Altar des Herrn angesichts der ganzen Gemeinde und breitete seine Hände aus gen Himmel und sprach: Herr Gott Israels, es ist kein Gott, weder droben im Himmel noch unten auf Erden dir gleich, der du hältst den Bund und die Barmherzigkeit deinen Knechten, die vor dir wandeln von ganzem Herzen, der du gehalten hast deinem Knecht, meinem Vater David, was du ihm zugesagt hast. Mit deinem Mund hast du es geredet und mit deiner Hand hast du es erfüllt, wie es offenbart ist an diesem Tage. Nun, Gott Israels, lass dein Wort wahr werden, dass du deinem Knecht, meinem Vater David, zugesagt hast. Aber sollte Gott wirklich auf Erden wohnen, siehe, der Himmel und aller Himmel, Himmel können dich nicht fassen. Wie sollte es denn dies Haus tun, das ich gebaut habe? Wende dich aber zum Gebet deines Knechts und zu seinem Flehen, Herr, mein Gott, damit du hörest das Flehen und Gebet deines Knechtes heute vor dir. Amen. Nein, liebe Gemeinde, ein lustiger Vatertag war dieser erste Himmelfahrtstag nun wirklich nicht, an dem ein paar Haushaltsvorstände zu einer feuchtfröhlichen Grillparty ins Grüne aufbrachen, um auf ihre Weise den Muttertag zünftig zu kompensieren. Der erste Himmelfahrtstag war ein trauriger Abschiedstag. 11 gestandene Männer zogen mit hängenden Köpfen Richtung Galiläa. Genau von dort waren sie 3 Jahre vorher mit ihrem Herrn und Meister aufgebrochen, um das längst erwartete Licht nun nach Jerusalem zu tragen. Und dort gingen alle Lichter aus. An Karfreitag erlebten sie einen Blackout, wie ihn die Welt überhaupt noch nie gesehen hat. Die Leute saßen in rabenschwarzer Finsternis. Und jetzt zogen sie wieder von Jerusalem nach Galiläa, von der Erwartung in die Enttäuschung, von der Hoffnung in die Resignation. Wenn sie zurücksahen, sahen sie die Besatzungsmacht eines Pilatus, der Unschuldige den Henkern auslieferte und Barnabasse freilaufen ließ. Recht und Gerechtigkeit scheinen sich bis heute auszuschließen. Und wenn sie nach unten schauten, schauten sie nur die Ohnmacht ihrer Hände, die bei der Gefangennahme Jesu nichts ausrichteten. Gewalt löst nur Gegengewalt aus. Und wenn sie voraussahen, sahen sie die Großmacht römischer Gottkaiser, die zur Jagd gegen die Christen aufriefen, Christen vor die Löwen. Leiden müssen ist die Normalsituation der Christen. Alles andere ist Ausnahme von der Regel. Aber in diesem Augenblick schauten sie nicht zurück, nicht nach unten, nicht nach vorne. Sie schauten hinauf und dann sahen sie in jener lichtvollen, menschlichen Gestalt jenen Mann, der schon damals der Besatzungsmacht widerstanden und dem Statthalter ins Gesicht sagte, du hättest keine Macht über mich, wenn sie nicht dir von mir gegeben worden wäre. Sie sahen den, der auf tobender See im Schiff gestanden und dem Meer sein Schweig und Verstumme entgegengerufen hat. Sie sahen den, der auf dem Berg der Versuchungsmacht widerstanden und dem Teufel den Laufpass gegeben. Sie sahen über allen Besatzungsmächten, Ohnmächten, Regierungsmächten die Allmacht ihres Herrn. Keine Gegenmacht konnte ihm gefährlich werden. Alle Scheinmächte haben ausgespielt, bevor sie sich aufspielen. Seit Auferstehung gehört diesem Jesus alle Macht. Liebe Freunde, warum sehen Sie immer wieder zurück und fürchten sich vor den Mächtigen dieser Erde mit ihrem Ränkespiel? Warum schauen Sie immer wieder hinunter und leiden an der Ohnmacht Ihrer Hände, mit denen Sie nichts erreichen? Warum schauen Sie immer wieder voraus und zittern vor Krisen, Krankheiten und Kriegen? Schauen Sie doch an diesem Morgen mit mir wieder hinauf zu dem, der in alle Macht investiert worden ist. Himmelfahrtsfest ist kein Abschiedsfest, sondern ein Thronbesteigungsfest. Der, der in seinem Regierungsprogramm gesagt hat, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden, der ist nun der Machthaber schlechthin. Und deshalb betet seine Gemeinde, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit. Deshalb bekennt seine Gemeinde, aufgefahren gen Himmel, sitzen zur Rechten Gottes. Und deshalb singt seine Gemeinde, Jesus Christus herrscht als König, diesem König alle Macht. Nun aber tauchen wenigstens bei mir 3 Fragen auf. Nämlich, wo ist seine Machtzentrale? Das andere, was ist seine Machtbefugnis? Und drittens, wie ist seine Machtpolitik? Genau darauf nämlich gehen die uralten Gebetsverse des Salomo ein, die er damals bei der Einweihung des neuen Tempels gesprochen hat. Also, erstens, wo ist Jesu Machtzentrale? Oder einfacher gefragt, wo ist Jesus? Anfangs wohnte er bei seinen Eltern. Fast 30 Jahre lebte er unter väterlichem Dach. Dann aber sagte er seinen Eltern Adieu. Nazareth ist nicht seine Machtzentrale. Dann zog er nach Kapernaum. Sabbats predigte er in der Synagoge und die Woche über schaute er nach Elenden und Kranken. Dann aber zog er mit seinen Jüngern weiter. Kapernaum ist nicht seine Machtzentrale. Dann wirkte er in Jerusalem. Im Tempel erregte er Anstoß. Sie haben ihn mundtot gemacht. Jerusalem ist nicht seine Machtzentrale. Dann fuhr er auf gen Himmel. Seine Jünger schauten ihm wehmütig nach. In der unsichtbaren Wirklichkeit ist er verschwunden. Der Himmel. Ist denn das seine Machtzentrale? Im alten Russland wohnten die Menschen in den Weiten dieses großen Reiches. Und wenn sie litten und Hilfe brauchten, dann klagten sie, Moskau ist fern und der Zar ist weit. Und wenn sie kriegten und Unrecht taten, dann prahlten sie, Moskau ist fern und der Zar ist weit. Und wenn sie handelten und Unrecht taten, dann sagen sie, Moskau ist fern und der Zar ist weit. Müssen wir nicht ganz ähnlich sagen, die wir fern vom Himmel und weit von Jesus leben, wenn wir leiden und Hilfe brauchen? Der Himmel ist fern und Jesus ist weit. Wenn wir kriegen und töten, der Himmel ist fern und Jesus ist weit. Wenn wir leben und Unrecht tun und Sünden aufhäufen, der Himmel ist ja fern und Jesus ist weit. Und Salomo sagt, der Himmel und aller Himmel, Himmel können dich nicht fassen. Im All ist kein Zarenhof oder ein Kreml oder ein Vatikan oder ein weißes Haus. Im Himmel ist nicht seine Machtzentrale. Er ist fern und nah zugleich. Er ist oben und unten gleichzeitig. Jesus ist überall. Das hat Luther in seinem Abendmahlsstreit gesagt, wenn er von der Ubiquität gesprochen hat und formulierte, nichts ist uns näher, Jesus ist näher. Nichts ist uns so fern, Jesus ist noch ferner. Nichts ist groß, Jesus ist noch größer. Nichts ist klein, Jesus ist noch kleiner. Ein unfasslich Wesen, nah und fern zugleich. Wenn Sie ihn treffen wollen, müssen Sie nicht unbedingt nach Jerusalem reisen und den Tempel besuchen. Sie müssen nicht unbedingt ins Oberland fahren und eine Wallfahrt auf den Bussen machen. Sie müssen diesen Herrn nicht an irgendeiner Stätte aufsuchen. Dort, wo gebetet und geglaubt wird. Dort, wo gesungen und gelobt wird. Hier, in diesem Gottesdienst, in diesem Augenblick spüren wir den Mantel seiner Herrlichkeit. Liebe Freunde, Gott ist gegenwärtig. Lasset uns anbeten und in Ehrfurcht vor ihn treten. Seine Machtzentrale ist überall. Und das Zweite, wo ist seine Machtbefugnis? Oder einfacher gefragt, was tut Jesus? Was tut Jesus? Salomo sagt, er sitzt auf dem Thron. Das heißt, in der damaligen Amtssprache, er regiert. Nun regiert er nicht wie ein Bürgermeister. Der ist Chef auf dem Rathaus und trägt die Verantwortung für die Stadt. Aber es gibt noch andere Städte und dort hat er keinen Sitz und keine Stimme. Nun regiert er nicht wie ein Landrat. Der ist Chef im Landratsamt und hat im Landkreis das Sagen. Aber es gibt andere Landkreise, wo er nichts zu sagen hat. Er regiert nun nicht wie ein Ministerpräsident, der ist Chef im Schloss und ist zuständig für das ganze Land. Nun gibt es andere Bundesländer und die haben ihre eigenen Ministerpräsidenten. Dasselbe gilt für den Kanzler, für den Bundespräsidenten, für alle königlichen Häupter. Keiner hat allein das Sagen, niemand hat allein das Wort. Jeder hat nur eine begrenzte Macht. Es gehört geradezu zum Wesen eines Amtes, dass es nur eine Teilmacht hat. Aber Jesus hat die Allmacht. Keine Basis hat ihn gewählt. Keine Parteispitze hat ihn berufen. Keine Revolution hat ihn zur Beglückung der Menschheit an die Hebel der Macht geschwemmt. Gott selber hat durch sein Dekret das so bestimmt, es soll nicht fehlen an einem Mann, der da sitzt auf dem Thron Gottes. Und deshalb besitzt er die umfassende Machtbefugnis und ist zuständig für alle Bereiche. Nun gibt es kein Bereichlein mehr, das seine Unabhängigkeit erklären könnte und sich aus seinem Reich verabschieden. Nun gibt es kein Großreich mehr, das seine Truppen marschieren lassen könnte und sich als ewiges Reich proklamiert. Alle Reiche stürzen wieder übereinander. Er regiert. Nun gibt es keine Gewalt mehr, die er nicht im Griff hätte. Kein einziges Kindlein, das unter dem Herzen seiner Mutter getötet wird. Kein einziges Kindlein ist bei ihm unbekannt. Und kein alter Mensch, der mit sanfter Gewalt auf die Seite oder ins Heim geschoben wird, ist bei ihm ohne Namen. Mit aller Gewalt setzen wir ohnehin nichts durch. Er regiert. Nun gibt es keine andere Mächte mehr, wo er nicht zuständig wäre. Keine Sündenmacht kann mir etwas anhaben, wenn ich unter seiner Allmacht stehe. Keine Krankheitsmacht kann mich letztlich fesseln, wenn ich seine Heilungsmacht kenne. Keine Todesmacht kann mich letztlich packen, wenn ich seine Lebensmacht anbete. Alle Mächte, Freunde, alle Mächte müssen den Hut nehmen, denn Jesus Christus herrscht als König. Alles, alles, alles ist ihm untertänig. Jesu Machtbefugnis ist unbegrenzt. Das ist das Zweite. Und das Dritte, wie ist Jesu Machtpolitik? Oder einfacher gefragt, wie regiert denn Jesus? Nach all dem Gehörten besteht der berechtigte Verdacht, dass er der größte absolutistische Weltherrscher aller Zeiten ist, der alle anderen Absolutisten in den Schatten stellt. Ein Cäsar wie Gaius Publius, der die Senatoren überhaupt nicht zur Kenntnis nahm, war eine kleine Nummer dagegen. Eine englische Königin wie Marie Stuart, die nur Kriecher und Höflinge um sich versammelte, war eine unbedeutende Figur. Der französische Fürst Louis XIV, der sich selbst zum Staat erklärte, der Staat bin ich, l'État c'est moi, der war doch ein ganz kleiner Marschierer. Dieser Herr ist der absolutistische Weltherrscher im Himmel, auf Erden und unter der Erde. In seiner großen Weltpolitik kommt doch ich, kleine Nummer, überhaupt nicht vor. Ich bin ein Null, ein Nichts, ein Gar-Nichts vor diesem Herrn. Und demgegenüber sagt Paulus das Unfassliche und Unglaubliche. Herr, du hörst das Flehen und das Gebet. Du hörst das Loben und Preisen. Du hörst deinen Knecht. Unser Gott regiert nicht wie ein Cäsar. Er regiert nicht wie eine englische Königin, nicht wie ein französischer Fürst. Unser Herr ist kein Pascha, sondern ein Papa, ein Abba, sagt Paulus, ein Vater, der seine Kinder hört. Er verändert den Plan, wenn wir rufen. Er ist bereit, sein Konzept zu zerreißen und neu zu konzipieren. Er ist bereit, etwas zu stoppen und neu anzufangen, wenn seine Leute die Hände falten. Liebe Gemeinde, uns müsste doch der Atem stocken, wenn wir wieder begreifen wollten, welche Wucht in unsere Hände gelegt ist. Uns müsste doch der Atem stoppen, wenn wir wieder begriffen, dass wir Anteil haben an dieser Weltpolitik Gottes. Uns müsste doch der Atem stocken, dass er uns durch das Gebet Macht gibt in seiner Machtpolitik. Jesus will nicht ohne sie regieren. Jesus will nicht ohne sie herrschen. Jesus will ihnen Macht geben in seiner Machtzentrale. Lassen Sie es mich so zusammenfassen. Der italienische Philosoph und Mathematiker Galileo Galilei stellte durch eigene astronomische Beobachtungen fest, dass Kopernikus recht hatte, wonach sich die Erde um die Sonne bewegt. Aber dies stieß auf den Widerspruch der Kirche und sie machte ihm den Prozess. Unter Androhung von Feuer und Folter wurde er zum Widerruf gezwungen und er musste öffentlich erklären, dass die Erde feststeht. Er tat dies und nach diesem Gerichtsurteil ging er zum Gerichtsgebäude hinaus, die Treppen hinunter, Und dort murmelte er, hörbar für all seine Freunde, Epur Simurve, zu Deutsch, und sie bewegt sich doch. Und sie bewegt sich doch. Sehen Sie, so möchte ich sagen. Gegen allen Augenschein, gegen alle Besserwisserei oder Anfeindung. Und er umspannt mich doch. Und er umspannt mich doch. Und wenn er mir heute ganz ferne gerückt ist, so weiß ich, er umspannt mich doch. Und wenn er hinter meinen Zweifeln verschwunden ist, so weiß ich, und er umspannt mich doch. Und wenn ich seine Taten unbegreiflich und unbarmherzig finde, die ich in meinem Leben sehe, Freunde, und er umspannt mich doch. Seine Macht hält mich in Acht. Erd und Abgrund muss verstummen, ob sie noch so brummen. Doch alle Macht dem König, alle Macht diesem König. Amen. Herr Jesus Christus, deine Macht ist größer als die Mächte, vor denen wir uns fürchten. Vergib uns, dass wir das immer wieder vergessen und dann so ängstlich und mutlos sind. Du weißt, wie viel böse Gewalt auf dieser Erde am Werke ist. Du weißt auch, wie oft wir tatenlos zusehen, als ob du nicht der Herr dieser Welt wärest, als ob du für immer gestorben wärest, aber du lebst. Du bist aufgefahren. Du sendest uns dein Evangelium. Herr, mach uns doch zum Zeugnis und zum Dienst bereit. Gib uns Kraft und Mut, diese deine Sache zu vertreten. Herr, wir bitten dich für alle, die unter Krieg und Gewalt leiden. Wir bitten dich für alle, die für unsere Welt besondere Verantwortung tragen. Herr, wir bitten dich auch für unsere Schwachen, für unsere Kranken, Behinderten und Alten. Wir bitten dich für uns alle. Herr, gib uns den Blick nach oben, dass wir dich sehen und dich einmal sehen können in Herrlichkeit. Amen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name.
Dein Wille, Gott, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuld. Und führe uns nicht in das Zu, sondern erlöse uns von dem Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in die Ewigkeit.
Christ fuhr gen Himmel. Wir beschließen mit Lied 90. Lied Nummer 90. Beim Opfer denken wir heute an den Evangeliumsrundfunk. Es sind alte Menschen in unserer Gemeinde, die nicht mehr aus dem Hause können und die allein über diesen Sender Trost und Zuspruch haben. Und ich kenne fremde Menschen, die durch diesen Sender angesprochen werden. Dieser Sender lebt nur von Spenden und Opfern. Diese sind gegenwärtig stark rückläufig. Ich möchte Sie bitten, dass wir mithelfen, dass dieser wichtige Sender in unserem Land auf Sendung bleibt. Vielen Dank für Ihr Geben. Wir haben die 15 Minuten Zeit für die Bibel täglich 12.15 Uhr, auch heute, Montag bis Samstag, 12.15 Uhr, 15 Minuten Zeit für die Bibel. Ich lade Sie dazu ein. Heute Nachmittag um 14 Uhr ist hier in der Stiftskirche das Jahresfest der Diakonissenanstalt mit Schwesternjubiläum. Nach dem Segen singen wir im Stehen, verleih uns Frieden gnädiglich. Lied 139, Vers 1. Das Nachspiel ist von Johann Sebastian Bach, eine Choralbearbeitung von Heut triumphiert Gottes Sohn. Dann habe ich ganz herzlich diesem Concordia College Choir aus Edmonton in Alberta, Kanada, zu danken. Ich würde dies gerne auf Englisch machen. Aber nach meinem einjährigen Studienaufenthalt in den Vereinigten Staaten sagten mir meine Freunde Eisler, you speak a lousy English. Und so will ich es lieber auf gut Deutsch sagen. Wir danken für diesen guten Dienst in unserem Gottesdienst. Wir wünschen Ihnen Gottes Begleitung auf Ihrem Weg jetzt durch Europa bis hinauf nach Norwegen und dann wieder zurück in Ihre Universität. Und Gott möge Sie begleiten, bis wir uns wiedersehen. Sie werden uns jetzt zum Schluss noch einmal singen.
Thank you.
heben. Nein, wir wollen uns erheben. Gehen Sie mit dem Segen Gottes hinein in diesen Festtag. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch seinen Frieden.